herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag. Heute Morgen haben wir das Thema die sieben Sendschreiben vor uns. Letztes Mal haben wir bereits damit begonnen. Wir haben die vier ersten Sendschreiben aus Offenbarung 2 näher besehen, an Ephesus, Smyrna, Pergamus und Thyatira. Wir haben letztes Mal gesehen, die Offenbarung ist das einzige durchwegs prophetische Buch des Neuen Testaments. Aber in den Kapiteln 2 und 3 haben wir eigentlich einen geschichtlichen, historischen Teil. Der Herr richtet sich an sieben Gemeinden in Kleinasien, in der heutigen Westtürkei, und spricht die Zustände in diesen damals historisch bestehenden Gemeinden an. Aber wir haben gesehen, weil die Offenbarung grundsätzlich ein prophetisches Buch ist, so haben auch diese Sendschreiben eine zusätzlich prophetische Bedeutung. Und zwar so, dass darin eigentlich die ganze Geschichte der Christenheit beschrieben wird, von den Tagen der Apostel bis in die Endzeit, bis zur Wiederkunft Christi. Wir haben gesehen, in Ephesus, da finden wir die Gemeinde, die die erste Liebe verlassen hat. Aber hier sehen wir die Gemeinde am Ende des ersten Jahrhunderts, die äußerlich noch in Ordnung war. Sie ist aktiv, haben wir gesehen. Sie ist auch bemüht, das Böse, das Falsche abzuwehren. Aber der Herr hat nicht mehr den ersten Platz. Man bedenke, die Offenbarung wurde geschrieben am Ende des ersten Jahrhunderts, also um 95 nach Christus. Nach den ersten Jahrzehnten des Christentums ist die Liebe abgeflacht, erkaltet. Der Herr sagt in 2 Vers 4, ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Die erste Liebe ist die Liebe, die dem Herrn Jesus den ersten Platz gibt im Leben. Und der Herr warnt die Gemeinde, wenn sie nicht umkehrt in dieser Sache, wird er sie als Zeugnis auf die Seite schieben. Dann haben wir in Smyrna gesehen, die verfolgte Gemeinde. Die Christenverfolgungen haben ja begonnen bereits unter Nero im Jahr 65, unter Kaiser Nero. Und sie hat sich fortgesetzt unter hauptsächlich 10 Kaisern bis Diokletian. Dann kam die Wende mit Kaiser Konstantin um 311. Bis dahin wurden die Christen immer wieder verfolgt. Der Jesus spricht hier diese Zeit an, indem er sagt in Kapitel 2, Vers 10, ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Sei getreu bis zum Tod und ich werde dir die Krone des Lebens geben. 10 Tage, und in der prophetischen Erfüllung ist es effektiv unter 10 Kaisern zu gewaltigen Christenverfolgungen gekommen. Also, man kann sagen, Smyrna geht in der prophetischen Bedeutung parallel mit Ephesus. Ephesus ist die Gemeinde aus der Zeit des Urchristentums, die nicht verfolgt wird und die erste Liebe verlassen hat. Und Smyrna ist die frühe Gemeinde, die verfolgt wurde. Nicht wahr? Oft waren die Verfolgungen eben lokal und nicht auf die ganze Christenheit bezogen. Unter dem letzten Kaiser der Verfolgungswellen, unter Diokletian, da war eigentlich die Verfolgung weitgehend im ganzen Römischen Reich. Aber eben, es gab die nicht verfolgte Gemeinde neben der verfolgten Gemeinde. Und so führt uns Smyrna, also parallel zu Ephesus, aber weiter bis ins Jahr 311. Und dann kam die konstantinische Wende. In dieser Zeit wurde das Christentum sogar zuerst erlaubte Religion, aber dann sogar Staatsreligion des Römischen Reiches. Und das sehen wir nun in Pergamus, in diesem Sendschreiben, wo der Herr Jesus sagt, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Also die Gemeinde ist da zu Hause, wo der Satan seine Herrschaft hat. Und es ist so, dass die Gemeinde sich in der Zeit von Konstantin mit dem Staat verbunden hat. Und zwar so, dass Kaiser Konstantin sich als Kaiser gleichzeitig betrachtete als Oberhaupt der Kirche. Und so war gewissermaßen Thron und Gemeinde miteinander verbunden. Aber der Herr Jesus trennt das, was nicht zusammengehört. Und darum stellt er sich hier vor in Kapitel 3, Vers 12, als dieses sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Nicht wahr? Der Satan stellt sich ja in der Versuchungsgeschichte in Lukas 4 so vor, als seien ihm alle Reiche des Erdkreises gegeben. Oikumene. Der Erdkreis, das war das spezielle Wort für das Römische Reich. Darum heißt es auch in Lukas 2 in der Weihnachtsgeschichte, dass Kaiser Augustus den ganzen Erdkreis, die ganze Oikumene einschreiben wollte. Das war das Römische Reich. Und da in Lukas 4 sagt der Satan, ihm sei dieses Reich gegeben. Also, er sagt damit, zu dieser Zeit herrschte Kaiser Tiberius. Der eigentliche Herrscher auf dem Thron, das ist er. Und darum, unter diesem Gesichtspunkt müssen wir hier sehen, wenn der Herr Jesus sagt, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Die Gemeinde ist da zu Hause. Das ist ein Vorwurf. Und trotzdem sagt der Herr Jesus, und du hältst fest an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet. Wir haben gesehen, dass in dieser Zeit kam es zu ganz gewaltigen Streitigkeiten um die Frage, wer ist Jesus Christus? Und die Christenheit war dort wirklich am Abgrund. Es hätte nicht viel gefehlt, wäre die ganze Christenheit durch die Irrlehre, die besagte, Jesus Christus ist ein Geschöpf und er ist nicht der ewige Gott. Das war die Lehre der Arianer, wäre die Christenheit darauf hineingefallen. Und noch verschiedene Abwandlungen. Aber alles Angriffe auf die Person Jesu, die seine Gottheit und seine wahre Menschheit in Frage stellte. Aber in dieser Zeit, obwohl die Christenheit sich so schlecht und falsch entwickelt hatte durch die Verbindung mit dem Römischen Reich, kam es schließlich zu einem Sieg der wahren Lehre, der biblischen Lehre, wer Jesus Christus wirklich ist. Das finden wir auch hier in Pergamus. Aber wir finden den Vorwurf der Götzenopfer in Vers 14. Und es ist tatsächlich so, in dieser Zeit kam auch all der Aberglaube mit Reliquienkult, also Verehrung von Überresten von sogenannten Heiligen und so weiter. All diese Dinge kamen in die Kirche hinein. Und der Herr stellt diese Dinge vor und ruft zur Buße auf. Dann haben wir gesehen Thyatira. Der Name Thyatira ist sehr aufschlussreich. Er bedeutet verderbter Opfergeruch. Und in der Gemeinde von Thyatira herrscht jemand, der kein Recht hat zu lehren, nämlich die Prophetin Isabel. Und so kam es im Jahr 440 dazu, dass der Bischof von Rom behauptete, er hätte die Oberherrschaft über alle Bischöfe der ganzen Welt. Und damit war das Papsttum geboren. Und in Thyatira finden wir genau die Papstkirche beschrieben. Und zwar geht es auch darum, hier beansprucht jemand Autorität und Lehrautorität, die er gar nicht hat. Genauso wie es in 1. Timotheus 2, Vers 8 heißt, einer Frau gestatte ich nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen. Aber in Thyatira war eine Frau, die lehrte und sie herrschte da in dieser Gemeinde. Es kommt noch dazu, Jezabel bedeutet die Unbefleckte. Und so behauptet die päpstliche Kirche, in der Person des Papstes ist gewissermaßen die absolute Lehrgewalt vereinigt und er repräsentiert gewissermaßen die Lehrgewalt der Kirche schlechthin, die gesehen wird als die unbefleckte Kirche, heilige katholische Kirche. Aber Isabel heißt eben die Unberührte, aber in Wirklichkeit ist sie eine unzüchtige Frau. Und zwar heißt es, sie verführt die Knechte des Herrn, Götzenopfer zu essen. Und gerade in der Messe haben wir dieses Kriterium des Götzenopfers erfüllt. Denn die Lehre der römischen Kirche über die Messe ist diese: Das Brot wird umgewandelt durch den Akt, den der Priester vollzieht, in den wahren Körper von Jesus Christus. Und darum dürfe man oder müsse man das Brot auch anbeten. Das heißt, Materie wird hier angebetet und wird vergottet. Und damit haben wir genau das Kriterium des Götzendienstes. Aber weil es auch gegessen wird, haben wir das Kriterium des Götzenopferessens. Der Herr sieht aber in Thyatira diejenigen, die wirklich sein Eigentum sind. Und darum unterscheidet er sie von der Masse. In Offenbarung 2, Vers 24 sagt der Herr: Euch aber sage ich, den übrigen, die in Thyatira sind, so viele diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie man sagt, nicht erkannt haben. Also der Herr sieht die übrigen in Thyatira, die wahren Gläubigen. Und so gab es immer wieder in der Geschichte der Papstkirche von Rom eben Erweckungen, wo Menschen wirklich sich innerlich von diesen Dingen trennten. Man denke an die Waldenserbewegung, an die Wycliffe-Bewegung. Aber schließlich führte es zur Reformation, wo es zu einem offiziellen, eindeutigen Bruch kam. Und das werden wir nun sehen im Sendschreiben an Sardes. Wir sehen also, wie eines aus dem anderen hervorkommt. Smyrna ging bis Diokletian oder bis Konstantin an die Herrschaft kam. Dann beginnt die Zeit von Pergamus, die Kirche mit dem Staat verbunden. Dann sehen wir, wie aber aus Pergamus heraus entsteht Thyatira, die päpstliche Kirche. Aber man kann sagen, es hat viele Kirchen gegeben, die haben eigentlich den Zustand von Pergamus bewahrt und haben das Papsttum nicht anerkannt. So zum Beispiel die koptische Kirche in Ägypten und verschiedene andere Kirchen im Osten, also im mittleren Osten, und dann auch die griechisch-orthodoxe Kirche, die sich ja abgespalten hat, anerkennt auch nicht das Papsttum von Rom. Aber in ihrem Charakter haben sie genau das bewahrt von Pergamus. Und zwar so, dass eben dieses Götzenopferessen, dieser Götzendienst, der angesprochen wird, nach wie vor kennzeichnend ist für diese Kirchen. Also wir können sagen, Pergamus ist so eine Periode von der konstantinischen Wende bis zur Entstehung des Papsttums. Dann kommt Thyatira, aber Pergamus hat auch eine Fortsetzung bis heute. Und so gehen dann diese Sendschreiben parallel. Es kommt Thyatira und wir werden jetzt sehen, aus Thyatira heraus kommt Sardes, wo wir die Reformation und den Protestantismus finden. Und wir werden sehen, obwohl es zur Reformation kam, geht Thyatira weiter, existiert bis heute. Und auch Pergamus existiert bis heute. Und insofern ist nun interessant, dass eben in all diesen Sendschreiben spricht der Herr Jesus von seiner Wiederkunft. Zwar bei Pergamus sagt er in Kapitel 2, Vers 16, tue nun Buße. Wenn aber nicht, so komme ich dir schnell und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Das hat Bezug auf die Wiederkunft Christi, wenn er kommt, nach Offenbarung 19, Vers 11, aus dem Himmel, mit einem Schwert, das aus seinem Mund hervorgeht, dem Wort Gottes. Also Pergamus bleibt und wird einmal gerichtet werden bei der Wiederkunft des Herrn. Aber auch Thyatira, in Thyatira spricht der Herr von seiner Wiederkunft, wenn er nämlich sagt, Vers 26, und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Gewalt über die Nationen geben und er wird sie weiden. Und er spricht auch davon, wie er, nicht nur hier von dem Ende, sondern er spricht auch über die große Drangsal, Vers 22, dass er sie in große Drangsal werfen wird, wenn sie nicht Buße tun. Also geht Thyatira bis in die Endzeit, bis in die große Drangsal, das sind die 3,5 Jahre Weltkrieg vor der Wiederkunft Christi als König der Welt. Und wir werden sehen, auch bei Sardes spricht der Herr Jesus über seine Wiederkunft, auch bei Philadelphia. Also alle diese Sendschreiben gehen in ihrer Bedeutung bis ans Ende. Aber jedes Sendschreiben ist charakteristisch für einen bestimmten Abschnitt in der Kirchengeschichte. Auf dem neu ausgeteilten Blatt habe ich dick gedruckt bei jedem Sendschreiben die Periode so hervorgehoben. Bei Ephesus, da haben wir also die nicht verfolgte Gemeinde am Ende der apostolischen Zeit. Bei Smyrna haben wir die verfolgte Gemeinde vom 1. bis zum 4. Jahrhundert. In Pergamus haben wir die Kirche ab der Zeit der konstantinischen Wende, 313, aber bis in die Endzeit. Und in Thyatira haben wir die Papstkirche von Rom ab 440 nach Christus bis in die Endzeit. Und jetzt kommen wir zu Sardes. Da haben wir die Reformation ab 1517 bis ans Ende. Nun wollen wir aber den Übergang etwas genauer anschauen von Thyatira nach Sardes. Und zwar habe ich auf Seite 3 eine lange Fußnote hingesetzt, Fußnote 2. Und zwar erkläre ich da das Babylon in der Offenbarung. Und wir müssen den Zusammenhang sehen zwischen Babylon, der Hure Babylon in Offenbarung 17 und dieser hurischen Frau, die Prophetin Jezabel im Sendschreiben an Thyatira. Da besteht ein ganz direkter Zusammenhang. Aber ich erkläre jetzt zuerst, was das Babylon in der Offenbarung ist. Babylon in der Offenbarung steht als große Stadt im Gegensatz zum neuen Jerusalem. Offenbarung 21. Diese beiden Städte, Babylon die Große, das neue Jerusalem, werden zugleich als Frauen beschrieben. Eine ist eine Hure und die andere ist die Braut des Lammes. Offenbarung 21,9 wird Jerusalem genannt, die Braut des Lammes. Die Braut des Lammes ist die Gemeinde. Sie besteht aus allen wahren Erlösten. In 2. Korinther 11, Vers 2 sagt Paulus, dass er die Gläubigen der Gemeinde von Korinth mit Christus verlobt hat. Also sind die Gläubigen, die Verlobte, die Braut Christi. In Epheser 5, 22 bis 33 wird die Gemeinde ausdrücklich als die Frau des Messias, die Frau des Christus beschrieben. Nun, in der Offenbarung von Johannes werden beide Frauen durch einen Engel, der die 7 Plagen bringen wird, die 7 letzten Plagen bringen wird, vorgestellt. Man lese Offenbarung 17,1. Dieser Engel zeigt Johannes die Hure Babylon. Offenbarung 21,9. Dieser selbe Engel der 7 Plagen zeigt ihm die Braut, das neue Jerusalem. Also da sehen wir, das sind 2 Gegensätze. Es gibt noch einen Kontrast zwischen diesen Frauen. Johannes sieht die Hure in der Wüste. Während die Braut Christi, die sieht er von einem hohen Berg aus, wie sie vom Himmel herabkommt. Offenbarung 17,3 und 21,10. Also das zeigt, das Thema, das neue Jerusalem, die Braut die Braut Christi, gesehen von einem hohen Berg aus, das ist ein erhabenes, göttliches Thema. Während die Hure ist in der Wüste, da wo es an allen Quellen fehlt, in aller Erfrischung. Das neue Jerusalem ist ja nicht das Jerusalem aus dem Alten Testament, das Jerusalem in Israel. Aber man kann sagen, das Jerusalem im Alten Testament ist ein bildlicher Hinweis auf die Gemeinde. Also Jerusalem hat im Alten Testament bereits eine versteckte Hinweisbedeutung auf die Gemeinde. Und jetzt kann man sich fragen, wer ist eigentlich der Gegensatz zur wahren Kirche? Natürlich die falsche Kirche. Und so kann man eben sagen, auch das Babylon im Alten Testament, das Babylon im heutigen Irak, ist auch ein versteckter bildlicher Hinweis auf die falsche Kirche. Aber es ist wichtig, dass man das Babylon in der Offenbarung nicht verwechselt mit dem Babylon im heutigen Irak. Darüber spricht zum Beispiel Jeremia 50, 51, Jesaja 13, 14, auch über die Zukunft des Irak, Babyloniens, aber das darf man nicht verwechseln mit der Offenbarung. In der Offenbarung hat also Jerusalem eine bildliche Bedeutung, die Gemeinde, und Babylon eine bildliche Gemeinde, die falsche Kirche. Aber, nun wird es ganz interessant, von Babylon in der Offenbarung wird gesagt, sie sei die Stadt, die zur Zeit von Johannes das Königtum über die Könige der Erde hatte. Offenbarung 17, Vers 18. Der Kaiser in Rom, das war ja der Oberkönig über alle Könige im Römischen Reich. Zum Beispiel Herodes war ja König. Aber das war ein Unterkönig von Kaiser Augustus. Insofern war Kaiser Augustus der König über alle Könige. Und es gab noch andere solche Lokalkönige, die zum Römischen Reich gehörten. Nun, von der Hure Babylon wird gesagt, sie sei die Stadt, die zur Zeit von Johannes das Königtum hatte über die Könige der Erde. Das ist schon ziemlich klar, es geht hier um Rom. Weiter wird gesagt, diese Hure sitzt auf sieben Hügeln. Offenbarung 17, Vers 9. Eine Stadt war ganz speziell bekannt als die Siebenhügelstadt im Altertum. Auf Lateinisch Septem Collis. Das war Rom. Aber es wird noch klarer. Es geht also hier um die falsche Kirche mit Sitz in der Stadt Rom. Nun wird diese Hure beschrieben in Offenbarung 17, wie sie bekleidet ist, mit Kleidern aus Scharlach und Purpur. Scharlach und Purpur, das sind zwei verschiedene Arten von Rot. Also das Scharlach ist ein sehr helles, leuchtendes Rot. Das Purpur, so ein gedämpftes, im Gegensatz dazu. Gerade diese beiden Farben sind typische Farben des hohen Klerus von Rom. Beide Nuancen von Rot. Zum Beispiel bei der Beerdigung des letzten Papstes konnte man ja in den Medien sehen, großen Würdenträger, und man konnte schön sehen, die beiden Typen, Scharlach und Purpur. Dann ist sie geschmückt mit Gold und Edelsteinen. Und Gold und Edelsteine, die gehören zum Prunk der vatikanischen Schätze. Ich war vor Jahren mal mit meiner Frau in einer Schatzkammer des Vatikans. Da hat es nur so gewimmelt von Gold und Edelsteinen und Perlen. Und so beschreibt also Offenbarung 17, Vers 4 ganz eindrücklich diese Schätze. Offenbarung 17, Vers 4. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen. Ja, die haben wir auch gesehen, die Perlen im vatikanischen Schatz. Nun wird weiter gesagt, diese Hure, Offenbarung 17, Vers 4, hält in ihrer Hand einen goldenen Becher. Der ist voll Gräuel. Wenn man mit der Konkordanz dem Wort Gräuel nachgeht, sieht man, wie das ein typisches Wort ist für Götzendienst. Für alle möglichen Arten von schweren Unreinigkeiten und ganz speziell für Götzendienst. Götzen können sogar Gräuel, einfach Gräuel genannt werden im Alten Testament. Also ein goldener Kelch, der voll Götzendienst ist. Nun, das Zentrum des römisch-katholischen Kultus oder Gottesdienstes ist die Messe. Und da wird gelehrt, dieser Kelch enthält zuerst Wein, aber er wird dann verwandelt in das wirkliche Blut von Jesus Christus. Und so wird eben Wein und Brot abgöttisch verehrt. Und das ist Götzendienst, und darum heißt es dieser goldene Becher. Und bei der Messe werden solche goldenen Becher verwendet. Sie sind der Inbegriff dieses Götzendienstes, wo also Materie göttlich verehrt wird. Weiter wird gesagt in Offenbarung 17, die Hure sei betrunken von dem Blut der Heiligen. Die römische Kirche hat unzählige treue Zeugen ermordet. In der Waldenser Verfolgung kamen etwa 500.000 Menschen ums Leben. Ich habe mal in Torre Pellice in Italien Vorträge gehalten. Das ist eine und dann sind die Verfolger gekommen und haben die Höhlen in Brand gesetzt und so die Waldenser einfach verbrannt. Also eine halbe Million etwa ist ums Leben gekommen. In der Verfolgung der Hugenotten, das sind die französischen Reformierten gewesen, da starben etwa 300.000. Allein in der Bartholomäusnacht, dem Auftakt zu den Hugenottenkriegen, da wurden etwa 30.000 Gläubige abgeschlachtet. Und da heißt es also, diese Hure sei betrunken von dem Blut der Heiligen. Weiter wird erklärt, diese Hure sitzt auf einem Tier. Dieses Tier wird schon beschrieben in Offenbarung 13, und zwar als das kommende römische Reich, das sich in der Endzeit wieder vereinigen wird zu einem römischen Reich. Und diese Hure sitzt auf dem Tier. Und das zeigt also, diese reitende Frau ist eine Macht, die lenkenden Einfluss hat auf Europa, auch auf das Europa der Endzeit. Und dies ist nun wahr für die Kirche von Rom in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart ist es so, dass die katholische Kirche eine ganz entscheidende Bedeutung hat für Europa und auch heute für das neue Europa. Ich mag mich noch erinnern an den Moment, wo Papst Johannes II. In Polen war. Da hat er gesagt, die katholische Kirche werde ein entscheidendes Wort sprechen bei der Formierung des neuen Europas. Und tatsächlich die Europaflagge, blauen Hintergrund und dann die 12 goldenen Sterne. Diese Flagge ist entworfen worden von einem katholischen Grafiker. Und zwar ist blau, ist traditionell in der katholischen Kunst, bildenden Kunst, die Farbe des Kleides von Maria. Und fälschlicherweise wird die Frau in Offenbarung 12 mit dem Kranz aus 12 Sternen auf dem Kopf wird betrachtet als Maria. In Wirklichkeit ist es Israel. Aber wird betrachtet als Maria. Und so sieht man eben viele Marienstatuen mit diesen 12 goldenen Sternen auf dem Kopf. Und darum, diese 12 goldenen Sterne, das sind nicht einfach die 12 Staaten, die es von Europa mal zu einem bestimmten Moment gegeben hat, sondern das ist die Krone von Maria. Jetzt versteht man auch, warum, als weitere Staaten dazukamen, als es zum Europa der 15 kam, und dann noch weiter, hat man die Sterne nicht ergänzt. Und darum diese 12 goldenen Sterne, das sind nicht einfach die 12 Staaten, die es von Europa mal zu einem bestimmten Moment gegeben hat, sondern das ist die Krone von Maria. Jetzt versteht man auch, warum, als weitere Staaten dazu kamen, als es zum Europa der 15 kam, und dann noch weiter, hat man die Sterne nicht ergänzt. Die Amerikaner haben jedes Mal ein Sternchen hinzugefügt, wenn wieder ein neuer Staat dazu kam, als zum Beispiel Alaska abgekauft wurde von den Russen, dann kam wieder ein Sternchen dazu. So hat sich die amerikanische Flagge hat sich entwickelt, die europäische nicht. Die muss bei 12 bleiben, weil sie ist die Krone Marias. Und die katholische Kirche betrachtet Maria als die Schutzpatronin von Europa. Also diese Frau reitet auf dem Tier, aber es wird dann erklärt, eigentlich hasst dieses Tier die Hure und wird sie später dann sogar abwerfen. Und da sehen wir auch diesen Konflikt. Einerseits hat die Kirche von Rom eine unglaubliche Macht über Europa, aber es ist nicht so, dass Europa die Hure liebt. Überhaupt nicht. Aber trotzdem ist das so ein Miteinander, das so abläuft und auch noch weiter ablaufen wird. Also wie ganz klar die Hure Babylon ist die Kirche von Rom, dargestellt eben in dieser Frau. Und da muss man die Parallele sehen zu dieser hurischen Frau Jezabel in Thyatira. Das steht so auf einer Linie. Jetzt ist aber Folgendes, in Offenbarung 18 findet sich ein gewaltiger Aufruf. Da werden die wahren Gläubigen zum Auszug aus Babylon berufen. Offenbarung 18, Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet und auf dass ihr nicht empfanget von ihren Plagen, denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel. Und Gott hat ihr Ungerechtigkeiten gedacht. In Offenbarung 18 wird diese Hure, also Offenbarung 17, beschrieben als eine Wirtschaftsmacht, die unmittelbar vor der Wiederkunft Christi in der großen Drangsal zusammenbrechen wird. Und dann werden alle Herrscher dieser Welt werden weinen und traurig sein. Warum? Sie hassen den religiösen Aspekt der Hure. Aber sie lieben die Wirtschaftsmacht, weil so können sie selber Geld machen. Und wenn die zusammenbricht, dann wird das Anlass sein zu weltweiter Traurigkeit. Offenbarung 18 beschreibt also Babylon als eine gewaltige Wirtschaftsmacht. Und es ist so, die römische Kirche hat durch die Jahrhunderte unüberschaubare Milliardenreichtümer aufgehäuft. Wenn man denkt, all die Ländereien, die sie besitzt, und all die Immobilien, und es ist noch mehr, zum Beispiel der Banker Ambrosiana-Skandal vor Jahren, er hat gezeigt, dass der Vatikan offensichtlich über versteckte Mittelsorganisationen gewaltige Wirtschaftsstützpunkte hat. Man wusste nicht, dass da der Vatikan mit darin verwickelt ist, aber durch diesen Skandal wurde es aufgedeckt und haben wir gesehen, aha, die haben über Mittelsorganisationen gedeckt, haben die da gewaltige Bankenmacht. Und übrigens war ja lange immer so, dass ein großer Teil der Fiat-Werke auch dem Vatikan gehörte. Aber das sind nur so Spitzen des Eisberges. Es ist klar, durch die Jahrhunderte hindurch hat diese Kirche unglaubliche Milliardenschätze angehäuft. Und wenn man all das Gold und Silber und Edelsteine und Perlen dazu nimmt, das sind unglaubliche Schätze. Aber diese Wirtschaftsmacht wird zusammenbrechen. Und nun sagt Gott aber in Offenbarung 18, Vers 4 seinem Volk, sie sollen hinausgehen aus Babylon. Gott sieht also all die wahren Erlösten in dieser Kirche. Diese Kirche besteht aus Namenschristen, aber Gott sieht, da sind auch echte, bekehrte Christen drin. Aber die ruft Gott auf zur Absonderung. Und er sagt, wenn ihr nicht hinausgeht, werdet ihr euch mitschuldig machen. Geht aus ihr hinaus, mein Volk, auf dass ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet. Und auf dass ihr nicht empfanget von ihren Plagen. Also, das hat es immer wieder gegeben, dass Gläubige dann hinausgegangen sind, oder oft sind sie hinausgetan worden. Aber der größte Ausgang aus Babylon hat es gegeben mit der Reformation. 1517. Und zwar am 31. Oktober, da hat Luther seine 95 Thesen öffentlich angeschlagen. An einer großen Tür. Und das hat eine so gewaltige Reaktion ausgelöst, das hätte Luther nie gedacht. Er war Mönch bei den Augustinern. Er war gläubig geworden. Und er hat gesehen, ich bin ein sündiger Mensch. Und wie kann ich Gottes Gnade erfahren? Und wie kann ich vor Gott gerecht werden? Das war seine große Frage. Und durchs Bibellesen hat er das entdeckt. Allein durch den Glauben an das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Ohne eigene Leistung. Und das wurde ihm so groß. Er war Theologieprofessor und hat Vorlesungen gehalten über den Galaterbrief. Er hat diese Dinge seinen Studenten mitgeteilt. Und dann hat er diese 95 Thesen angeschlagen. Mit diesen Thesen wollte er anregen, eine allgemeine Diskussion über Missstände in der Kirche und wie wichtig es wäre, dass wir zurückgehen zu dem, was ursprüngliches Christentum war. Also er wollte die Kirche von Rom nicht zerstören, sondern er wollte sie erneuern, reformieren, zurückführen zum Wort Gottes. Aber das hat eine solche Reaktion ausgelöst. Diese Thesen wurden abgeschrieben und sofort in ganz Europa verbreitet. Das hat eine Explosion ausgelöst. Und schließlich wurde Luther unter Druck gesetzt, dass er alles widerrufen müsste. Und das hat er nicht bekommen. Und so wurde er dann exkommuniziert, aus der Kirche hinausgetan. Also er ging nicht freiwillig hinaus, sondern wurde hinausgetan. Aber dann hat das unter so vielen Mönchen und Nonnen eine Reaktion ausgelöst. Die haben durch das, was Luther veröffentlicht hat, erkannt, wie wunderbar die Gnade Gottes ist. Wir können gerettet werden, einfach durch Glauben an das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, ohne dass wir etwas leisten. Und es sind Tausende von Mönchen und Nonnen sind aus den Klöstern hinausgegangen und haben das eben umgesetzt, was in Offenbarung 18,4 steht. Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet. Und das hat nun die größte Erweckungszeit seit dem frühen Christentum ausgelöst. Tausende von Menschen sind in dieser Zeit zum Glauben an das vollgültige Erlösungswerk des Herrn Jesus gekommen. Luther hat eine Schrift verfasst über die babylonische Gefangenschaft der Kirche. Also er hat die Christen gesehen bis zur Reformation als in der Gefangenschaft in Babylon. Und so war für ihn klar, die Reformation war der Ausgang aus Babylon hinaus. Und nun, das sehen wir genau im Sendschreiben an Sardes. Ich lese den Text, Offenbarung 3, Abvers 1. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, dieses sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Sei wachsam und stärke das Übrige, das sterben will. Denn ich habe deine Werke nicht völlig erfunden vor meinem Gott. Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachen wirst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, um welche Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nun, hier wird die Reformation beschrieben, aber nicht in ihrer ersten Stunde, sondern bereits in ihrer weiteren Entwicklung. Also, man kann sagen, hier wird der Niedergang der Reformation beschrieben. Die Reformation war ein Werk Gottes. Aber es ist so, dass es bald zu einer Massenbewegung wurde und dass daraus auch einfach ein äußerliches Bekennertum geworden ist. Und so sagte Herr Jesus, ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Es war eine lebendige Erweckung, aber aus dieser Bewegung ist ein totes Bekennertum geworden mit der Zeit. Und so sagte Herr Jesus, du hast noch den Namen, dass du quasi die Kirche bist, die eben zum Leben erwacht ist, aber in Wirklichkeit trägst du den Charakter des Todes. Aber noch nicht alles ist tot. Vers 2, sei wachsam. Eigentlich werde wachend und stärke das Übrige, das sterben will. Also dieser Prozess darf nicht mehr weitergehen. Der Herr ruft zu einer Erneuerung auf, der Reformation. Und das entspricht eigentlich genau dem, was auch die Reformatoren gelehrt haben von Anfang an. Die Reformatoren haben die Kirche genannt Ecclesia Semper Reformanda. Also die Kirche, die ständig fortdauernd reformiert werden soll. Sie haben nie die Reformation gesehen als ein Akt der Erneuerung, sondern als ein Prozess. Die Kirche muss ständig reformiert werden. Aber in Wirklichkeit ist es so gewesen, dass diese Reformation, diese Erneuerung geschehen ist und dann ist es stehen geblieben und immer mehr abgestorben. Und der Herr sagt, wache nochmals auf, werde wachend, stärke das Übrige, das sterben will und weiter, denn ich habe deine Werke nicht völlig erfunden vor meinem Gott. Also es ist nicht vollständig. Das Unvollständige ist, die Reformation ging nicht weiter. Das Anfangswerk war ein Werk Gottes, aber weil es stehen geblieben ist, ist es nicht völlig, ist es nicht vollständig. Und so ruft der Herr Jesus auf in Vers 3, gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Also Sardes, die Kirche der Reformation, soll zurückdenken an das, was sie in der Stunde der Erweckung der Reformation, was sie damals gehört haben. Sie müssen also zu dem wieder neu zurückkehren. Und was ist dieser Reichtum der reformatorischen Entdeckung? Man kann das schön umschreiben mit den Schlagwörtern, die die Reformatoren selber verwendet haben. Sola Scriptura, allein die Schrift. Sie haben betont, die Reformatoren, im Lauf der Jahrhunderte hat die Kirche einen menschlichen Machtapparat aufgebaut, der in der Bibel überhaupt keine Berechtigung hat. Ich war, der Herr Jesus sagt in Matthäus 23 zu den Aposteln, lasst niemanden auf der Erde euch Vater nennen. Denn einer ist euer Vater in den Himmeln. Also die Apostel hätten sich nie in geistlicher Hinsicht als Vater ansprechen lassen dürfen. Aber was heißt Papst? Il Papa. Das heißt genau Vater. Und auch schon auf tieferen Rängen werden Würdenträger in der Kirche von Rom eben mit Vater angesprochen. Oder zum Beispiel auch der Leiter des Klosters, der Abt. Abt hängt zusammen mit dem hebräisch-aramäischen Abba. Das ist auch ein Vater, ein geistlicher Vater. Und der Jesus sagt, so darf man sich nicht ansprechen lassen, nicht mal die Apostel. Aber sie haben einen Machtapparat aufgestellt, der sogar Gottes Autorität streitig macht. Denn einer ist euer Vater in den Himmel. Und es wurde eine ganze Tradition entwickelt, neben der Bibel her, die in unzähligen Punkten der Bibel direkt widerspricht. Und so haben die Reformatoren entdeckt, sola scriptura. Das Einzige, was Autorität hat für unseren Glauben, für unser Leben, für unser Denken, für unser Handeln, das ist die Bibel. Allein die Schrift, sola scriptura. Sie haben auch das Schlagwort geprägt, sola gratia, allein durch Gnade. Nicht durch eine eigene Leistung noch dazu werden wir schlussendlich errettet, sondern allein durch das unverdiente Wirken Gottes. Und zwar durch das Erlösungswerk von Golgatha, wo der Herr Jesus an unserer Stelle gestorben ist, für unsere Sünden. Und weiter haben sie betont, solus Jesus Christus, allein Jesus Christus. Es gibt keine anderen Mittlerpersonen, keine Heiligen oder irgendwelche Würdenträger, die zwischen uns Menschen und Gott stehen. Nach 1. Timotheus 2, Vers 4 gibt es nur einen Mittler zwischen Gott und Menschen, das ist Jesus Christus. Solus Jesus Christus. Das sind die Grundlehren der Reformation, die Rückkehr zum Wort Gottes, zur Bibel. Und der Jesus sagt, gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Er gibt also der Kirche der Reformation die Gelegenheit, umzukehren, wieder zurückzukehren von dem, was sie am Anfang gelernt haben. Und der Herr kündigt an, dass er wiederkommen wird als Richter. Das ist nicht die Entrückung, das ist das Kommen als Richter der Welt. Wenn du nun nicht wachen wirst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, um welche Stunde ich über dich kommen werde. Es ist ja so, wir wissen nie, wann ein Dieb nachts kommt. Ja, sonst würden wir den Wecker stellen auf 10 nach 2, oder? Und dann sagen wir nicht guten Tag, sondern gute Nacht, ja? Zweitens ist es ist ein Besuch, der sehr unerfreulich ist. Oder es gibt erfreuliche Besuche, aber ein Dieb ist immer ein unerfreulicher Besuch. Und wenn der Herr Jesus sagt, er kommt wie ein Dieb in der Nacht, dann heißt es, er kommt völlig unerwartet und als böse Überraschung. Wenn der Herr Jesus eben kommen wird als der Richter der Welt, wird das eine Überraschung sein, denn Sardes, die Kirche der Reformation, wird ihn nicht erwarten. Und wo hört man heute Predigen, außer diese Minorität von wirklich gläubigen Pfarrern in der reformierten, in der protestantischen Kirche, über die Wiederkunft Christi? Und Professor Rudolf Bultmann, Professor für Theologie in Deutschland, er hat ganz klar gelehrt, Jesus Christus ist nicht auferstanden. Das ist ein Mythos. Er wird auch nie mehr wiederkommen. Also die Lehre der Wiederkunft Christi, das ist in der offiziellen liberalen Theologie heute in der reformierten Kirche, das ist kein Thema. Das ist kein Thema. Und so wird der Jesus überraschend kommen, denn sie werden nicht erwarten, dass er doch auferstanden ist. Die Liberalen, die wirklich Liberalen, werden auch nicht erwarten, dass er kommen wird. Und dann sagt der Herr, er sieht die Treuen, Vers 4, aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Also der Herr sieht die wahren Gläubigen in der protestantischen Kirche, die unter all diesen Entwicklungen, die Erweckungsbewegung verfiel in ein totes Bekennertum. Man sagt ja aber lange noch, die Bibel ist Gottes Wort, Jesus Christus ist der Einzige und so weiter. Aber mit der Aufklärungszeit ging in der protestantischen Kirche auch die Türen auf für alle liberalen Einflüsse. Und so kam besonders ab dem 19. Jahrhundert die liberale Theologie hinein, die besagt, die Bibel ist nicht Gottes Wort. Ein menschliches Buch voller Fehler. Es legt Zeugnis ab über den Glauben, von Menschen in früherer Zeit, aber es ist nicht Gottes unfehlbare Offenbarung. Und das ist auch das, was man heute lehrt an allen offiziellen Unis in der Schweiz, wenn man Theologie studiert, evangelische, protestantische, reformierte Theologie studieren will, dann lernt man, die Bibel ist nicht Gottes Wort. Ganz klar, das gehört zur selbstverständlichen Grundlage. Und wenn es Studenten gibt, die das dennoch glauben, die werden etwas erleben. Ich kenne jemanden, der hat in Neuenburg, in Neuchâtel studiert, und dann wurde ihm eine Prüfungsaufgabe gegeben. Da hieß es, beweisen Sie, dass Psalm 22 nicht messianisch ist. Ich glaube, Psalm 22 spricht ja prophetisch über das Sterben des Herrn Jesus. Und er musste als Aufgabe lösen, beweisen Sie, dass es eben nicht so ist. Also wie kann man da die Prüfung bestehen? Ja, aber der Herr sieht die Treuen und er sagt, du hast solche, die haben ihre Kleider nicht besudelt. Und es gab eine ganz große Bewegung, das war die Bewegung der Pietisten. Eben in dieser Zeit, als alles so verflacht war, nach der Reformation, und es war ein totes Bekennertum, da haben viele Protestanten, viele Reformierten haben sich gesagt, aber das kann es ja nicht sein. Wir brauchen doch eine Herzensbeziehung zu unserem Herrn. Und so hat der Pietismus eben betont, und der Glaube muss im Alltag gelebt werden, in einer lebendigen Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus. Aber das hat dazu geführt, dass es auch massiven Druck gab auf Pietisten, und es hat auch dazu geführt, dass solche hinausgetan wurden und aus den Kirchenbüchern gestrichen wurden. Aber der Herr Jesus macht Mut, das soll sie doch nicht kümmern. Vers 5. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Was macht das, wenn man aus einem Kirchenbuch gestrichen wird? Ist doch völlig egal. Hauptsache, unser Name steht im Buch des Lebens für alle Ewigkeit. Das ist der Punkt. Und Hauptsache, unser Name wird einmal vor dem Vater bekannt und so anerkannt werden. Ja, wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause. Wir haben bereits gesehen, wie in Sardes auch ein Überrest zu finden ist, den der Herr anerkennt. Die Treuen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Also genauso wie wir einen Überrest gefunden haben in Thyatira, den der Herr kennt und anerkennt. Aber wir haben gesehen bei Thyatira, im Zusammenhang mit Thyatira, dass der Herr die Gläubigen aufruft, hinauszugehen. Offenbarung 18. Und dieses Prinzip der Absonderung, da wo das Böse Überhand genommen hat, das ist ein Grundsatz, den wir im Neuen Testament immer wieder finden. Also nicht nur in Offenbarung 18,4, sondern kann angeben 2. Korinther 6. Da warnt Paulus vor dem Zusammengejochtsein mit Ungläubigen. 2. Korinther 6, Vers 14. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial, ein Name für den Satan? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welcher Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Und jetzt kommt die Schlussfolgerung, darum geht aus ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch aufnehmen. Und ich werde euch zum Vater sein, und ihr werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Also auch da wird ganz klar gesagt, wo Gläubige und Ungläubige zusammengejocht sind, Licht und Finsternis beieinander ist, Da ruft Gott sein Volk auf, geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab. Aber verbunden mit der Verheißung, dass Gott dann sich zu uns bekennt in ganz spezieller Weise. Und ich werde euch zum Vater sein, ich werde mir zu Söhnen und Töchtern sein. Das ist übrigens die einzige Stelle im Neuen Testament, wo ausdrücklich über die Töchter Gottes gesprochen wird. Immer, wenn gesprochen wird über die Söhne Gottes, sind die Töchter natürlich eingeschlossen. Aber hier ausdrücklich Söhne und Töchter. Dann Hebräer 13, da spricht Gottes Wort zu den Gläubigen im Judentum, noch im ersten Jahrhundert, die bereits Christen geworden waren, aber immer noch im Judentum verankert waren, auch regelmäßig noch in die Synagoge gingen und auch in den Tempel. Aber dann sagt Hebräer 13, Vers 12, darum hat auch Jesus, auf das er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Also Jesus Christus ist auf Golgatha außerhalb des Gartentores von Jerusalem gekreuzigt worden. Er wurde hinausgeworfen aus dem Zentrum des Judentums. Und jetzt die Schlussfolgerung, Vers 13, deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers seine Schmach tragend. Also hier werden die jüdischen Gläubigen aufgefordert, das Judentum zu verlassen, das offizielle Judentum. Warum? Wenn Christus verworfen wird in einem religiösen System, dann können wir auch nicht mehr dort bleiben, wo er verworfen ist. Dann müssen wir auch hinausgehen zum Herrn. Und das ist verbunden mit Schmach. Das ist nicht einfach. Seine Schmach tragend. Aber dann kommen immer die Verheißungen dazu. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. Da wird der Blick auf das himmlische Jerusalem gerichtet und so weiter. Auch 2 Timotheus 2 spricht über Irrlehrer und dann wird gesagt, wie die Gläubigen, die zur Ehre Gottes sind, sich eben von diesen Gefäßen der Unehre absondern sollen. Ich kann vielleicht noch aufschlagen, 2 Timotheus 2. Da wird die Christenheit als ein großes Haus beschrieben, in dem es Gefäße zur Ehre und zur Unehre gibt. 2 Timotheus 2, ab Vers 18. Da gibt es auch Irrlehrer wie Hymenäus und Philetus. Und dann wird gesagt, Vers 19, doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel, der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Also abstehen von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Goldene, silberne, das sind wahre Gläubige. Irdene und hölzerne, das sind Ungläubige. Äußere Bekenner. Wenn sich nun jemand von diesen reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Und interessant ist, dieses Wort reinigen heißt wörtlich wegreinigen, ausreinigen. Das heißt, sich reinigt, indem man sich trennt vom Bösen. Dieses Wort kommt noch einmal vor im Neuen Testament, und zwar in 1. Korinther 5, wo Paulus spricht über jemand in der Gemeinde, der Unzucht begangen hat und nicht ausgeschlossen wurde. Dann sagt er den Korinthern, sie müssen ihn hinaustun. In diesem Zusammenhang wird gesprochen von dem Ausfegen des Sauerteiges. Und dieses Ausfegen ist dieses Wegreinigen wie hier. Also in einer Gemeinde, wenn das Böse hineinkommt, muss der Unzüchtige, der Ehebrecher, hinausgetan werden. Aber jetzt in 2 Timotheus 2 wird davon ausgegangen, dass man das Böse nicht mehr hinaustun kann. Wenn das nicht mehr möglich ist, dann muss man eben selber hinaus.